Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Recht Politisch. Ich bin Ralf Wernig, ich bin Völkerrechtler und in diesem Podcast versuche ich, aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren politischen, historischen und eben auch rechtlichen Kontext einzubetten. Und weil es da draußen so viele Menschen gibt, die so viel mehr zu erzählen haben als ich, mache ich das besonders gerne mit Gästen, so auch bei der heutigen Folge. Es ist eine Spezialfolge wegen dem vermeintlichen Frieden, der jetzt hoffentlich anbricht in Gaza, auch für Israel natürlich und vielleicht eines fernen Tages sogar ganz allgemein im Nahen Osten. Ich glaube es zwar nicht und auch mein Gast, der Harry Bergmann, glaubt es nicht, zumindest nicht in absehbarer Zeit, aber wer weiß. Und damit bin ich auch schon bei der kurzen Vorstellung meines Gastes. Er ist eigentlich aus der Werbung, er ist sehr bekannt. Demner, Merlicek und Bergmann werden so einige von euch kennen als Werbeagentur und er ist jetzt ein politischer Kommentator geworden. Ein politisch denkender Mensch, der auch eine unter anderem Kolumne im Falter hat, die ich abonniert habe, mit dem ich mich immer wieder online ausgetauscht habe und mir dann dachte, wenn er schon jetzt vor kurzem genau rund um diesen Peace Deal, die erste Phase des Peace Deals und die erste Phase des Endes vom Gaza-Krieg in Israel war und gleichzeitig ein Zoon Politikon ist, also ein mit Aristoteles gesprochen politisch denkender Mensch, dann ist das doch ein guter Anlass, ihn einzuladen. Er hat auch gleich zugesagt, wir haben in meinem Büro an der Sigmund Freud Privatuniversität gesprochen und uns über Israel, über Frieden, über jüdische Identität in Österreich und vieles mehr unterhalten. Und bevor wir in Medias Res gehen, also bevor ich diese Folge abspiele, möchte ich noch eine Bitte an euch da draußen rausschicken. Ich weiß, dass das Thema verdammt emotional ist, auch Antisemitismus und die Situation im Nahen Osten. Und deswegen kommt es immer wieder vor, dass man jemandem etwas in den Mund legt oder etwas mehr oder weniger absichtlich falsch versteht oder sich beim Hören denkt, warum sagt er das nicht, warum sagt er jenes nicht und so weiter und so fort. Der Harry Bergmann ist ein kritisch denkender Mensch. Ich habe ihn auch als kritisch denkenden Menschen erlebt, der auch Dinge wie Solidarität oder auch die Verrohtheit dieses Krieges hinterfragt. Und er ist gleichzeitig auch kein Anwalt des Staates Israel. Deswegen muss ich da jetzt nicht auch sagen, aber das wird gemacht und jenes macht Israel oder vielleicht sogar ihr. Genau darum ging es mir nicht, sondern es ging mir darum, mit jemandem, der als österreichisch-israelischer Doppelstaatsbürger diesen Konflikt sowohl als Beobachter als auch emotional als Mitfühlender erlebt hat und jetzt auch vor kurzem in Israel vor Ort war, mit diesem Menschen zu sprechen. Also keine Anklage, sondern oder eben auch kein Lobpreisen, sondern einfach ein interessantes Gespräch zu führen, um auch die jüdische Community oder Einzelne aus der jüdischen Community in Österreich, vielleicht auch in Deutschland, im anderen deutschsprachigen Raum, besser zu verstehen, beziehungsweise diesen Konflikt, eine von den vielen Facetten dieses Konflikts, besser zu verstehen. Also noch einmal, nicht in den Mund legen und sich auch nicht denken, warum sagt er jenes nicht oder das nicht oder warum sagt er jenes oder das. Hier geht es nicht um schlechte Absichten, hier geht es um ein vernünftiges Gespräch mit einem vernünftigen Geist. Und in diesem Sinne, Ton ab. Herr Bergmann, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, um mit mir ein wenig zu sprechen. Schön, dass Sie zu Gast sind bei Recht Politisch.
Guten Morgen.
Darf ich Sie am Anfang bitten, sich ganz kurz den Hörerinnen und Hörern vorzustellen?
Ich bin vor etlichen Jahren in Israel geboren, bin ein Kind von Holocaust-Überlebenden, die im Jahre 48 nach Israel ausgewandert sind. Allerdings haben sich meine Eltern nicht wirklich irgendwie dort an das Leben in Israel zu dieser Zeit gewöhnen können und sind dann 54 wieder zurück nach Wien. Und ich lebe seit 54 in Wien und bin sozusagen zwei Staatsbürger. Ich bin israelischer Staatsbürger, bin österreichischer Staatsbürger, habe hier die Schule gemacht, habe hier die Uni gemacht. Über einen sehr langen Zeitraum war ich Partner einer großen Werbeagentur. Dort habe ich Ende 2019 aufgehört, nach einer sehr schwierigen privaten Zeit, weil meine Frau an Brustkrebs erkrankt ist und ich sie sozusagen sechs Jahre eigentlich betreut habe und begleitet habe. Und dann ist mir irgendwie die Luft ausgegangen. im Jahr 2019 und dann habe ich aufgehört und dann bin ich wie alle anderen auch in die Lockdowns gefallen und dann habe ich angefangen zu schreiben, anfänglich Kolumnen, die ich jetzt immer noch schreibe und auch Essays und auch Bücherbeiträge und parallel dazu versuche ich ein Buch zu schreiben über die Zeit meiner Eltern, über meine Zeit, irgendwie so ein Bogen, wie man diese zwei Leben, also auch das jüdische Leben und das andere Leben, wie man das irgendwie verbinden kann und wie man auch die Loyalität zu Israel verbinden kann mit der Loyalität zu Österreich, weil Österreich war ein Land, das mir immer sehr wohlgesonnen war und das Buch schreibt eben über diese Zeit, schreibt auch über Antisemitismus. Es ist eine verkappte Autobiografie, aber nicht so sehr, es geht mir nicht ums Autobiografische, ich glaube nicht, dass es so interessant ist, was der Harry Bergmann erlebt hat, aber es ist als Person, aber es ist doch eine Art Zeitdokument, würde ich sagen. So, und das mache ich.
Ich persönlich glaube, dass das mittlerweile wichtiger ist denn je, weil im Zeitalter von KI man manchmal ja gar nicht mehr weiß, ob der Text von einem Menschen geschrieben worden ist oder von einem computergenerierten Assistenten, wenn man es so will.
Ja.
Und insofern halte ich so etwas für sehr, sehr interessant und würde dann auch vielleicht gleich darauf auch eingehen. Kann man als Jude in Österreich unpolitisch sein?
Man sollte es jedenfalls nicht. Und es ist so, dass es einem, selbst wenn man die Absicht hat, unpolitisch zu sein, die ich nicht habe, ja, aber viele, viele meiner Freunde oder Bekannten aus der jüdischen Gemeinde haben eigentlich die Absicht, nicht politisch sich so sozusagen zu orientieren oder zu äußern oder so. Aber die Politik holt einem ein. Das heißt, man kann ja so oder so nicht entgehen, dann ist schon besser, man stellt sich den politischen Umständen, man stellt sich den gesellschaftlichen Umständen, als dass einem die Gesellschaft oder die Politik, ich sage jetzt einmal hauptsächlich auch in Form von Rechtsradikalismus, Linksradikalismus, Antisemitismus da, Antisemitismus da. Bevor man konfrontiert wird mit den Dingen, finde ich es besser, man stellt sich den Sachen und artikuliert sich auch.
Wir haben ja im Vorgespräch auch über Ihre Reise nach Israel gesprochen und Sie haben mir da erzählt, dass Sie mit dem österreichischen Pass und dem israelischen Pass reisen. Daran anschließend, ist das ein Widerspruch, Jude und Österreicher, oder ist das mittlerweile schon sogar so, dass das perfekt zusammengeht? Auch historisch gesehen, weil ich glaube, das hat sich ja auch ziemlich geändert.
Es ist so. Es war vor dem Krieg und im Krieg und kurz nach dem Krieg war es sicherlich ein Widerspruch.
Den Zweiten Weltkrieg meinen Sie jetzt?
Ja. Dann hat man eigentlich auch als Jude in Österreich in Frieden und in Wohlgefallen leben können. Und es war überhaupt kein Widerspruch. Und jetzt mehr und mehr und mehr und mehr. Und ich bin jetzt nicht so ängstlich, was jetzt Antisemitismus betrifft oder so. Aber mehr und mehr und mehr wird's für Juden. Und das ist ja der Widerspruch außerhalb von Israel, wo es wirklich sehr unsicher ist, wird's für Juden außerhalb von Israel immer unsicherer. Und ich habe mein Leben lang eigentlich nie direkt konfrontiert mit Antisemitismus. Ich weiß nicht, mich hat vielleicht auch der Beruf oder auch, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, oder auch der Erfolg im Beruf irgendwie, da war so eine Schutzmauer, dass mich niemand irgendwie angegangen ist im Sinne von, was machen Sie da? Aber jetzt wird es wirklich, wirklich täglich schlimmer. Das muss man schon sagen. Österreich ist nicht Frankreich, Österreich ist nicht England, aber wie alles geht bei uns, alles ein bisschen mit einer Zeitverzögerung und mit einem, wie soll ich sagen, mit einem Art Schalldämpfer, ist alles ein bisschen abgedämpft, aber es wird schon schlimm. Ich bin kein orthodoxer Jude, also ich bin traditioneller, ich bin kein orthodoxer Jude, also ich gehe nicht mit einer Kippa oder so, aber In Frankreich würde ich jemanden nicht raten, mit der Kippa sich in die Metro zu setzen. Und in London auch nicht. Weil dann kann es sehr schnell physisch werden.
Vielleicht daran anschließend, das Interessante ist ja, dass Österreich so eine auf offizieller Ebene zumindest Kehrtwende vollzogen hat. Also wenn man jetzt denkt an die Waldheim-Affäre, die Sie ja damals, ja, nehme ich mal an,
ja, sehr bewusst erlebt habe, ja.
Und jetzt der Kontrast zu einem Österreich, das auf offizieller Ebene erstens einer der solidarischsten Partner von Israel ist oder zumindest einer der ostentativ Freunde von Israel, ja, und auch sich engagiert im Kampf gegen Antisemitismus.
Ja, das stimmt. Man muss einmal das Positive sehen. Ja, das stimmt. Man muss halt aber auch immer schauen, wie viel von diesen Haltungen von Staaten sind sozusagen Lippenbekenntnisse und wie viel wird tatsächlich gemacht. Aber ich glaube, was das betrifft, ist man in Österreich als Jude viel, viel, viel sicherer wie woanders. Oder geschützter oder in einem geschützteren Bereich. Das hat ja auch eine gewisse, wie soll ich sagen, das hat ja auch eine gewisse Ironie, die ganze Sache, weil früher ist war es relativ einfach für Juden auch, weil man musste nur nach rechts schauen und da hat man gewusst, aha, wenn der Antisemitismus kommt, dann kommt er genau von dort. Ja. Mittlerweile weißt du nicht mehr genau, in welche Richtung du schauen sollst, weil er kommt von rechts, er kommt von links, er kommt die ganzen islamistischen Dinge. Also es ist schwieriger und plötzlich kriegt man von rechts, obwohl man das vielleicht gar nicht will, kriegt man plötzlich, wie nennt man das, Applaus von der falschen Galerie. Ja, also Israel und Israel-Solidarität und was ja aber wiederum nichts anderes ist, als dass die Rangordnung der Minderheiten und der problematischen, der problematischen Haltung Minderheiten gegenüber einfach so ist, dass sozusagen die Juden überholt worden sind von den Muslimen. Ja, also jetzt ganz plakativ gesagt, da sind uns noch die Juden lieber wie die Muslime. Ja, und das ist sozusagen das Bild, das von rechts kommt oder von ganz von rechts kommt. Also da hat sich einer sozusagen vorgedrängt, was die Ablehnung der Gesellschaft betrifft. Aber ja, es ist die österreichische Politik schon okay. Soweit sie, es ist ja alles nicht immer singulär und das ist ja alles immer, gerade die Österreicher schielen dann auch immer auf die Deutschen, was sagen die Deutschen oder wie stimmen die Deutschen ab und wir müssen uns da abstimmen und so. Also es ist nicht, du bist nicht auf einer Insel sozusagen, was diese Haltung betrifft.
Aber das ist ja auch irgendwo verlockend, wenn man, ist zumindest meine Wahrnehmung oder mein Gefühl, wenn einem versprochen wird, fast schon bedingungslose Solidarität und das versprochen wird von potenziellen Machthabern auch. Also wenn man jetzt zum Beispiel schaut bei der FPÖ auf die Umfragewerte oder auch in Deutschland bei der AfD, wenn man merkt, Moment, die wachsen, aber wenigstens sind die zumindest in ihrer Rhetorik nach außen keine potenziellen Feinde, sondern Alliierte.
Ja, aber das tut manchmal, tut das ein bisschen weh, weil ich zum Beispiel, ich habe, glaube ich, 50 Jahre lang die Sozialdemokratie gewählt, ja. Bis die Haltung von links Israel gegenüber so schlimm geworden ist in meiner Wahrnehmung, bis ich gesagt habe, das mache ich nicht mehr. Das mache ich einfach nicht mehr. Aber rechts kann ich auch nicht wählen. Also ich bin da irgendwie jetzt in der Mitte gefangen, wo aber nichts ist. Mir passt diese bedingungslose Solidarität mit Israel von rechts, passt mir irgendwie auch nicht. Außerdem finde ich, Israel soll keine bedingungslose Solidarität haben. Israel soll eben nicht mit eigenen Standards beurteilt werden, sondern mit ganz normalen Standards. Ja, und mir passt dann dieses pro-israelische Geheul, das alles großartig findet, was in Israel passiert, passt mir ehrlich gesagt auch nicht. Ist auch nicht gut für Israel.
Das wollte ich auch gerade ansprechen. Es wird ja oft Israel gleichgesetzt mit einerseits der Regierung, das macht ja auch die Regierung selbst ganz gerne, das macht Netanyahu ganz gerne, das dachte ich mir, als der Haftbefehl gegen ihn ergangen ist. Der Grundgedanke beim Internationalen Strafgerichtshof zum Beispiel ist ja der zu sagen, man versucht einzelne Staatschefs, Regierungschefs, Verteidigungsminister, hochrangige Generäle, sonstige Kommandanten vom Staat rauszulösen. Also mit anderen Worten zu sagen, der als Individuum ist verantwortlich. Aber das hat nichts damit zu tun, ob man den Staat zur Verantwortung zieht. Also der Grundgedanke allgemein beim Völkerstrafrecht ist der, zu sagen, hinter einem Staat stehen ja Menschen, die für den Staat handeln. Und dann habe ich gemerkt, dass Netanyahu PR-mäßig, das brauche ich Ihnen nicht erklären, Sie wissen das 100-mal besser als ich, wenn es um Werbung und PR geht, aber habe ich mir gedacht, ist das natürlich genial, weil er damit sich als Individuum wieder zurückzieht oder rausnimmt aus der Sache und sagt, das geht gegen den Staat Israel.
Ja. Aber das ist reine Rhetorik, weil der Staat Israel, also wenn wir jetzt den Staat als Bevölkerung nehmen, ist natürlich gibt es, wie in allen anderen Ländern auch, einen Rechtsruck. In dem gibt es in Österreich auch, vor einem Dreivierteljahr standen wir kurz davor, hier einen, ich weiß nicht, ob das rechtlich hält, aber ich nenne ihn halt einen rechtsradikalen Bundeskanzler zu haben, ja. Und da hat das auch sehr geschmerzt, wenn man hier in den Diskussionen immer gehört hat, naja, der Netanyahu mit seinen rechtsradikalen Partnern und so, und da habe ich immer gedacht, von was redet ihr? Ihr habt hier dieselbe Geschichte, und ich habe nicht das große Entsetzen in den Medien oder in der Bevölkerung vorher gehört, na, das geht doch nicht, und wieso verhandelt die ÖVP jetzt mit dem Kickl? Wenn der Kickl sich nicht selber in die Luft gejagt hätte, dann hätte man das jetzt hier. Und was dann? Wie schaut man dann auf andere rechtsradikale Entwicklungen? Aber ja, es stimmt, es ist in Israel die Regierung in meinen Augen verheerend. Es gibt ein paar Minister, die sind noch mehr wie verheerend. Das halte ich für zum Teil kriminell, was die da aufführen. Aber es ist halt auch ein Spiegelbild der Gesellschaft. Es gibt halt in Israel einen großen, großen Teil der Bevölkerung, der rechts ist. Und rechts in Israel heißt ja nicht so wie hier rechts. Rechts in Israel heißt, was die Nationalität betrifft oder was das Nationsbekenntnis betrifft, aber auch was die Religion betrifft. Also es ist ja alles, was religiös oder orthodox ist, ist rechts von der Mitte. Und alles, was nationalistisch ist, ist auch rechts von der Mitte. Und dann gibt es religiös-nationalistische Parteien, die sozusagen diese zwei Dinge noch miteinander kombinieren. Und da gibt es eben im Spiegelbild eben in der Bevölkerung diese Haltung, sonst wären die ja nicht in der Regierung. Es ist ja auch hier, es ist ja immer, ich weiß nicht, die Politiker machen nicht die Gesellschaft macht die Politiker. Also du kommst nicht an die Macht, wenn es das, außer du nimmst sie dir mit Gewalt, die Macht, aber über einen demokratischen gewählten Prozess oder Wahlprozess spiegelst du ja dann nur wieder, was es in der Bevölkerung an Ressentiments gibt. Und dasselbe ist in Israel, und es wird höchstwahrscheinlich, schätze ich, 50-50 sein. Ich kenne nur die anderen 50%, sind meine Freunde und meine Bekannte und Ding. Aber es ist, man muss sich schon darüber im Klaren sein, dass es auch 50% auf der anderen Seite gibt. In Amerika gibt es 50%, die himmeln den Trump an und 50%, die verfluchen ihn. Also, ja.
Ich würde über Sie und Ihre Bekannten eh ganz gerne sprechen, weil Sie es von sich aus jetzt schon ins Spiel gebracht haben. Es gibt ja doch auch die Sorge, dass Israel selbst vom Inneren heraus auseinanderbricht oder zumindest nicht mehr so sicher ist, wie es mal war. Also abgesehen von der externen Bedrohung, der arabischen Nachbarstaaten oder eigentlich muss man mittlerweile schon fast sagen, eher die Völker, weil auf Staatenebene scheint es ja, wenn man sich die Geschichte ansieht, überraschend erstaunlich gut zu funktionieren, dass die Regierungen einander zumindest respektieren und es teilweise sogar Friedensabkommen gibt, aber das sagt ja nichts darüber aus, wie die Bevölkerung in diesen Staaten denkt und die Bevölkerung fühlt sich in dem Punkt wahrscheinlich von ihren Machthabern eben nicht gut vertreten oder hat eine gänzlich andere Ansicht, was Israel und die Juden betrifft und gleichzeitig aber auch zusätzlich zu der externen Bedrohung, die im Inneren, also diese leider im Moment akute Frage, ob Israel als solches noch einen hinreichenden Grundkonsens hat, um im Inneren zu funktionieren oder, jetzt das große Stichwort unserer Zeit, zu polarisiert ist, um langfristig zu funktionieren. Das ist eine schwierige Frage, eine emotionale Frage, aber eine, die mir auch als außenstehender Beobachter Sorgen macht.
Es stimmt beides. Es stimmt, dass Israel umgeben ist und das wird von vielen, vielen, vielen einfach ignoriert, auch in der Diskussion, wie sich Israel verhält. Und es wird ignoriert, dass Israel, und ich sage das jetzt einmal so, von Feinden umgeben ist. Ja? Auch wenn es dann Friedensabkommen gibt da oder dort. Es ist, sagen wir, es ist von einer absolut feindlichen Gesinnung umgeben, Israel. Und zwar komplett. Auf der einen Seite ist das Meer und auf der anderen Seite ist nur feindliche Gesinnung. Und das macht was mit der Gesellschaft auch, ja. Das ist eben, da wird eben die Situation von außen wird dann auch zu einer Situation innen, ja. In Israel gibt's sehr viele Gräben. Nämlich auch die Gräben, die dadurch entstehen, eben durch diesen permanenten Kriegszustand, ja. Das will die Welt irgendwie entweder nicht sehen oder sie kann es nicht verstehen oder sie will es nicht verstehen, das weiß ich nicht. Aber dieses Land ist seit seiner Gründung permanent im Krieg. Permanent im Krieg. Immer wieder Pausen, aber in den Pausen hast du dann nicht Krieg, sondern hast du Terror, also ist es wieder Krieg. Also, und das macht was mit der Gesellschaft. Und das, da kommt eben zu einem anderen Staat, kommt dann noch dazu diese Haltung, wie verhalte ich mich meinen Nachbarn gegenüber oder meinen feindlichen Nachbarn gegenüber. Da findet der eine das und der andere, ich muss es so machen. Wieder ein neuer Graben. Dann gibt es in Israel auch den Graben, den die Religion schafft. Hier die Orthodoxie, hier die säkulären Juden, die wirklich nichts miteinander am Hut haben. Ja. Fahren Sie nach Tel Aviv, es ist eine moderne, pulsierende, lebendige Stadt. Fahren Sie nach Jerusalem, von 10 Leuten, die Ihnen entgegenkommen, sind höchstwahrscheinlich 8 Orthodoxe oder Ultraorthodoxe. Du glaubst, du bist in einem völlig anderen Land. Und ja, wird Israel zerrissen von außen oder wird Israel zerrissen von innen? Weil das ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, Ihre Frage. Blöderweise wird es von außen und von innen zerrissen. Es gibt ja dann noch einen Punkt und der wird ja auch unterschätzt. Es gibt ja auch noch die Demografie. Ja? Und die Demografie schaut so aus, dass ich glaube, ich bin jetzt nicht so im Detail kundig, aber ich glaube 20% der israelischen Bevölkerung sind Araber. israelische Araber. Auch interessant, warum gibt es nicht 20% Juden in den arabischen Ländern? Also jetzt das nur als blöder Vergleich. Aber die wachsen viel schneller. Also diese 20% vermehren sich in einer anderen Art, wie sich die säkulären Juden dort vermehren. Die Orthodoxen vermehren sich auch in rasend schnellerer Geschwindigkeit wie die säkulären. Und das heißt, am Ende ist alles auch eine Rechnung, eine Hochrechnung der Demografie. Und viele von den arabischen Nachbarn oder auch von den Arabern im Land, die können auch rechnen, ja. Und wenn sie sagen, ja, wir haben Zeit. In 50 Jahren schaut das Land sowieso anders aus. Nur durch gar nichts. Da wird nicht geschossen, da gibt's keine, nein, es ist einfach die Demografie. Und das macht schon auch was mit einem Land.
Philosophisch gesprochen hängt das ja dann aber auch mit der Religion zusammen, insofern, dass man, wenn man auf das Diesseits bezogen ist, sich auch sagen könnte, man möchte jetzt ein gutes Leben und solange man jetzt noch da ist. Und wenn man es versucht, weiter zu übertragen in das Jenseits, zu sagen, ich möchte auch über mein Leben hinaus, auch für meine Kinder, ein Land für mich haben und denke entsprechend langfristiger. Egal ob jetzt Jude oder Araber.
Ja, aber du kannst bekämpfen Feinde, du kannst bekämpfen im Inneren politische Gegner, aber du kannst die Demografie nicht bekämpfen. Das ist etwas, was it's beyond you. Es geht nicht. Natürlich will man ein Land für seine Kinder und Kindeskinder. Das ist ja überhaupt keine Frage. Die Frage ist nur, was machst du, wenn du das willst? Wie sollst du dich verhalten? Wie geht das? Es gibt ja viele Theorien, auch in Israel, dass irgendwann einmal es vielleicht innerhalb von Israel zwei Staaten sozusagen gibt oder zwei Gebilde gibt. Die einen haben mit den anderen nichts mehr zu tun. Das ist, also ich weiß nicht. Tel Aviv ist die Hauptstadt von dem einen Teil und Jerusalem ist die Hauptstadt vom anderen Teil. Und das ist alles erschreckend, aber man kann die Religion nicht ausklammern in Israel, weil Israel gibt es wegen der Religion und wegen den Verfolgungen über Jahrhunderte. Also musst du die Religion als eine Konstante nehmen, als Definition dieses Staates, ja. Und es ist immer wieder auch ja hundertmal auch gesagt, es ist sozusagen für Juden außerhalb von Israel, ist es immer ein Bezugspunkt gewesen und ist es noch immer. Und es ist es, obwohl es dort jetzt seit, ich weiß nicht wie viele Jahren, so zugeht. Ja, da habe ich viele Freunde, die sagen, weißt du was, ich fühle mich in Israel sicher, in diesem ganzen Wahnsinn und dieser ganzen Unsicherheit fühle ich mich sicherer wie hier. Da kannst du auch gar nichts, da gibt's nichts zum Argumentieren. Das ist einfach ein Gefühl, dass du dort in Anführungszeichen hingehörst oder dass du zumindest, wenn es wieder so sein sollte wie in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts, dass du weißt, wohin du gehst. Ich habe einen Wohnsitz in Israel und dieser Wohnsitz ist entstanden, weil meine Frau gesagt hat irgendwann, da ist der Haider irgendwie in Anführungszeichen an die Macht gekommen bei der FPÖ und sie hat gesagt, das wird immer schlimmer und ich habe gesagt, geh bitte, das wird schlimmer, wir müssen was für die Kinder tun und wir müssen jetzt ein zweites Bein in Israel machen. Und so haben wir uns dann einen zweiten Wohnsitz zugelegt. Jetzt kann man sagen, sie war paranoid. Kann man sagen, ich war naiv. Ich weiß es nicht. Aber Faktum ist, dass ich so zu meinem zweiten Wohnsitz gekommen bin. Und ja, Und das ist wie eine Art von, ich weiß nicht, von Lebensversicherung.
Macht ein Zweitwohnsitz auch was mit einem mental insofern, dass man sich nochmal mehr dafür interessiert, was in Israel passiert, weil man ja zwar nicht physisch, aber materiell noch ein zusätzliches Interesse hat, das zu dem psychologischen dazukommt?
Ja, aber ich hänge ja sowieso dauernd in allen Foren und in allen Dings. Also ich interessiere mich eh. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt deshalb mehr interessiere über das, was in Israel sich abspielt. Ich finde, dass du gedrängt wirst als Jude außerhalb von Israel, drängen dich die Umstände dazu. Du kannst dann nicht wegschauen. Du musst wissen, was dort ist. Du musst wissen, was dort ist. Ist das psychologisch? Weiß ich nicht. Ist das faktisch, weil du auch wissen musst, wann du die Koffer packst, wenn du die Koffer packen musst? Das ist ja, es gibt ja diesen alten Spruch, der auch aus den 30er Jahren, 40er Jahren des letzten Jahrhunderts ist: Juden leben immer auf gepackten Koffern. Und vielleicht sind die Koffer jetzt, zeitlang hat man sie wieder ausgepackt. Ich habe in einer Zeit gelebt, also ich bin in den 50er Jahren geboren, ich habe in einer Zeit gelebt, wo es relativ ruhig war. Aber vielleicht muss man jetzt wieder die Koffer packen.
Umgekehrt, wenn wir jetzt nach Israel vielleicht wieder zurückschauen, die große Frage, gibt es da auch Ihrer Wahrnehmung nach Politiker oder Parteien, die stärker wieder betonen die Einheit, dass man zusammenhalten muss und das auch wirklich so meinen und nicht nur sagen, aber man weiß eigentlich, sind das nicht die Freunde, die sagen, sie regieren für ganz Israel, sondern man spürt, sie sind eigentlich nur da für einen gewissen Teil davon. Also diese Leute, von denen man erhofft, dass sie ein Land wieder einen können. Sehen Sie da Tendenzen?
Das ist ja das Problem, dass in Ländern, wo du hinschaust und wo du dir denkst, boah, wie ist das möglich, wieso sind die Leute an der Macht und andere Leute sind nicht an der Macht, und wenn du dir dann anschaust, die jeweiligen Oppositionen, ja, müssen wir auch gar nicht so weit gehen. Geh nach Amerika. Wenn du dir anschaust den Zustand der Demokraten im Moment, denkst du dir, ja, aber wo soll da einer, das geht so nach dem Motto, nenn mir einen Demokraten, der jetzt gewinnen könnte eine Wahl. Jetzt leben wir nicht in Amerika und kennen nicht alle Demokraten, aber aus der Ferne besehen wüsste ich jetzt keinen, ja. Und dasselbe ist in Israel leider. Rein handwerklich gesehen, ja. Also ich bin ein vehementer Gegner. Ich war auch in Israel, ich weiß nicht auf wie vielen Großdemos, und habe mir die Stimme aus dem Leib geschrien gegen die Regierung. Aber man muss leider sagen, wenn Politik ein Handwerk ist, wenn wir es völlig wertfrei, ich weiß, man soll nicht, aber wenn Politik ein Handwerk ist, dann ist Netanyahu sicher der beste Handwerker in diesem Land. Sprich, ich sehe im Moment niemanden aus der Opposition oder aus dem Anteil, die ihm, noch einmal, was das Handwerkliche betrifft, im Moment das Wasser reichen könnten. Ich habe jetzt gesehen, wie der Trump in der Knesset gesprochen hat und Netanyahu sich dann auch fest eingeschleimt hat nachher. Und dann geht aber der Oppositionsführer, der Lapid, geht ans Rednerpult und schleimt sich noch mehr ein. Und da denke ich mir, naja, also dann, wo ist da jetzt noch die Möglichkeit, dass man da raus, die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist, dass nicht jemand anderer gewählt wird in dem Sinne, sondern dass ganz bewusst der Netanyahu abgewählt wird. Also jetzt, um eine Parallelität hier zu Österreich zu schaffen, jetzt ist es nicht spiegelverkehrt, weil die Seiten verschieden sind, aber da war diese Geschichte, wie diese jetzige Koalition entstanden ist. Und die hat eigentlich nur eine einzige Gemeinsamkeit gehabt. Und die einzige Gemeinsamkeit gehabt, der Kickl soll es nicht werden. Punkt. So, mehr war da nicht da. Deshalb muss man sich ja auch dann fragen, wie lang hält sowas. Ja? Also die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist, dass Netanyahu abgewählt wird. In dem Sinne, mir ist jeder recht, nur nicht er wieder. Und ich glaube, es gibt viele Gründe, unabhängig davon, wie jetzt die Welt den Netanyahu sieht, als Kriegsverbrecher, als Völkermörder, als ich weiß nicht mehr. Es gibt vor allem eine große Sache in Israel. Man wird ihm den 7. Oktober nicht verzeihen. Nämlich ihm. Der Hamas sowieso nicht, aber ihm nicht. Weil das weiß man bis jetzt nicht, wie das passieren konnte. Ich habe keine Erklärung dafür.
Ich auch nicht. Und es gibt viele, die sich fragen, wie so etwas möglich war. Ich war auch schon mehrmals in Israel und da war immer der Eindruck, bei der Westbank, ja, da sind die Grenzen porös. Es gibt sie, aber sie sind relativ porös. Aber der Gazastreifen ist hermetisch abgeriegelt und man kann da auch nicht einfach so rein und schon gar nicht als Tourist. Und als ich das gehört habe, war im ersten Moment bei mir einfach nur Ratlosigkeit für, wie können die darüber? Ich dachte immer, das wäre dermaßen hermetisch abgeriegelt. Und ich habe jetzt auch mitbekommen, wie zum Beispiel Charlie Kirk erschossen wurde, dass auf Twitter die antisemitischen Verschwörungstheorien zirkuliert haben, wie, glaube ich, und ich benutze das Medium jetzt auch schon seit fast 10 Jahren, noch nie. Ich habe das noch nie so wahrgenommen, dass es auf einmal von der ganz Rechten in den USA alle möglichen Theorien gegeben hat, dass er erschossen wurde von Israel, weil er in den letzten Wochen Netanyahu bzw. Israel schärfer kritisiert hat und immer wieder auch die Frage aufgeworfen hat, wie war der 7. Oktober überhaupt möglich? Oder was? Und dann kommt all das. Dann kommt all das von False Flag und dann kommt all das von, die haben das ja bewusst zugelassen, haben gewusst, das würde passieren, aber sie haben das als Kriegsauslöser gebraucht und alles Mögliche. Also wirklich die und auch sonst die obskursten Verschwörungstheorien rund um seine Ermordung. Aber das alles dreht sich halt darum, dass man keine vernünftige Erklärung dafür hat.
Du hast keine Erklärung dafür. Wie kann es sein, dass du mit einem Knopfdruck die gesamte Hisbollah ausschalten kannst, weil du das 5 Jahre lang vorbereitet hast, was irgendwie in der Kriegsführung eine, höchstwahrscheinlich wird das irgendwann Lehrbücher geben, wo über die, und wie kann das sein, dass dann 3000 wild gewordene Hamas-Krieger durch diesen Zaun durchkommen? Ja, ich habe auch keine Erklärung. Ich kann es in meinen Kopf nicht zulassen, dass die Verschwörungstheorien so weit gehen, dass man sagt, die Regierung wollte, das schaffe ich, das in meinem Kopf schaffe ich das nicht. Also, aber ich bleibe auch zurück ohne Antwort. Ich bleibe absolut ohne Antwort zurück. Es gibt Geheimdienste, es gibt das. Ich bleibe ja schon ohne Antwort zurück, wieso der israelische Geheimdienst, der alles weiß, wieso wussten die nicht, dass da hunderte Kilometer Tunneln gebaut wurden? Und wenn sie wussten, dass 100 Kilometer Tunneln gebaut worden ist, was haben sie da einfach zugeschaut? Also sind so viele. Ich weiß, das ist keine Verschwörungstheorie. Ich weiß, dass es eine israelische Politik gegeben hat, die Hamas stärken wollte ursprünglich. Warum? Weil so wird nie ein zweiter palästinensischer Staat entstehen, weil auf der einen Seite wird es die palästinensische Autonomiebehörde geben, auf der anderen Seite wird es die Hamas geben. Die bekriegen sich und solange man das in einem Art Gleichgewicht hält, die bekriegen sich gegenseitig, hat man Ruhe gehabt vor der Frage, ob dort jemals ein palästinensischer Staat entsteht. Das stimmt, das ist keine Verschwörungstheorie, das ist eine völlig fehlgeleitete, irrgeleitete Politik von Netanyahu gewesen. Und ja, vielleicht war es wie beim Zauberlehrling. Die Geister, die rief wieder nicht mehr los, ich weiß es nicht.
Da sind wir dann auch beim nächsten schwierigen Thema, dem darauf folgenden Krieg. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, inwiefern die israelische Nation noch geeint ist. Und man weiß ja aus der Geschichte, denken wir vor allem zum Beispiel an den Ersten Weltkrieg, dass kaum etwas eine Nation so sehr eint wie ein Krieg bzw. ein gemeinsamer Feind. Gleichzeitig möchte man da nicht verkürzen und sagen, ganz Israel unterstützt diesen Krieg 100% und es gibt keine Kritik im Inneren, sondern Israel ist ja, wie Sie anhand des Beispiels Tel Aviv und Jerusalem den Gegensatz schon erklärt haben, eine unfassbar pluralistische Gesellschaft, auch wenn es um Meinung geht. Aber ein Krieg ist dann oft etwas, das über den Pluralismus hinweg trotzdem zumindest in der Anfangsphase einen Staat, eine Gesellschaft, eine Nation einen kann und in der Regel zumindest auch eint.
Ich habe keine Zahlen und ich weiß, ich habe nur ein Gefühl. Und das Gefühl habe ich, weil ich halt immer, wenn ich in Israel bin, mit meinen Freunden rede dort und so. Ich habe das Gefühl, dass der Krieg gegen die Hamas, und ich sage das jetzt ganz grob, im ersten Jahr, wenn man da gefragt hätte, wenn man eine sicher hat es die Untersuchung gegeben, aber ich sage jetzt aus meiner Sicht, wenn man dann gefragt hätte, bist du für den Krieg oder gegen den Krieg, hätte eine überwiegende Mehrzahl gesagt, ich bin für diesen Krieg. Es muss endlich vorbei sein. Wir halten es nicht mehr aus. Es geht nicht mehr. Die sollen die dort erledigen, die Hamas. Und es ist nicht mehr zum Leben hier, ja. Und dann hat es irgendwann, ich nehme an, nach einem Jahr, hat man dann gesagt, so, jetzt ist genug. Und es ist weitergegangen. Ich meine, ich weiß nicht genau, wann man den Sinn war, erledigt hat, aber ich glaube, das ist schon ein Jahr her, oder das war. Also spätestens nachdem man den Sinn war, erledigt hat, weil das war auch so ein Symbol, der darf nicht überleben, ja, hat sich das gedreht. Es ist jetzt ein Großteil der Bevölkerung oder ein großer Teil der Bevölkerung ist erschrocken und entsetzt über das, was in Gaza passiert. Und die Schwierigkeit der Diskussion für jemanden wie mich zum Beispiel ist, ich bin auch erschrocken, ich bin auch entsetzt, ich finde überhaupt keine Worte dafür, was sich dort an Elend abspielt. Aber wenn ich das sag, wenn ich das in einer Diskussion sag, dann sagt jeder, na bitte, sag ich ja. Sagen wir es selber. Ich bin dann völlig, ich kann mich dann gleich aus jeder Diskussion verabschieden, weil ich, was ich nicht wollte, plötzlich die Seiten gewechselt habe. Ja, und deshalb ist es so wahnsinnig schwer für jemanden, der wie ich das Land liebt und die prinzipielle Berechtigung sieht, Terror zu bekämpfen, der einem dort fertig macht, ja, aber gleichzeitig auch sieht, dass man weit übers Ziel hinausgeschossen ist, weit. Es ist für mich wahnsinnig schwierig, eine Diskussion zu führen, weil ich jedes Mal vereinnahmt, die einen sagen, naja, das kannst du nicht machen, du bist so ein Weichei, warum sagst du nicht? Und die anderen sagen, na bitte, bitte, bitte. Ist ja jetzt, sagen es die Juden schon selber, dass das alles nicht geht, ja. Und das macht diese ganze Diskussion. Ich bin schon so müde ich bin zwar nicht müde, ich schreibe immer wieder und schreibe und schreibe und schreibe, aber wenn ich dann wieder lese, was ich dann Leserbriefen bekomme, dann denke ich mir, wozu tue ich mir das an? Es ist, kriegst von alle Seiten, fasst du nur aus. Von denen, die dich zu soft finden und von denen, die dich, naja, bitte, sag das selber, Völkermord. Ja, es ist sehr schwierig.
Ja, das wollte ich vorhin schon kurz ansprechen. Das ist ja auch etwas, was sich wieder und wieder wiederholt in der Diskussion, dass man dann auch sagt, es gibt den antisemitischen Juden und der wird dann auch wiederum vereinnahmt von den genuinen Antisemiten und vor allem gerade...
Kronzeuge.
Ja, und gerade bei dem Problem mit diesem Solidarität und Korpsgeistgefühl, das oft vorherrscht, dass man dann sagt, okay, jemand bricht aus auf dem und dann nützen ihn aber gleichzeitig die, wo er sagt, naja, von euch, wie Sie vorhin gesagt haben, von euch will ich aber keinen Applaus.
Ja.
Dass man dann sagt, die sagen die vor allem. Ja? Ja. Nicht nur der, sondern ja. Nicht nur der Bergmann, sondern die sagen es ja selber vielleicht. Ja? Oder es gibt welche von denen.
Hey, you can't go right. Ich weiß nicht mehr, wie ich es argumentieren kann. Ich finde auch schon kaum mehr Argumente, weil also die ganze Geschichte da mit dem Internationalen Strafgerichtshof, ja. Ich bin kein Völkerrechtler und ich weiß es nicht, aber ich weiß nicht, ich leide darunter und so sehr ich die Politik vom Netanyahu verachte, leide ich wirklich darunter in der Diskussion, dass er und die Hamas gleichgesetzt sind. Sie gehören nicht, und ich weiß schon nicht mehr, wie ich das erklären soll, sie gehören nicht auf die gleiche Stufe. Aber in der Welt wird das schon jetzt so, ist das jetzt schon so eine festgefahrene Meinung. Naja, da gibt's Kriegsverbrecher da und Kriegsverbrecher dort. Und so ist das. Da hauen sich halt jetzt die Kriegsverbrecher die Schädel ein. So. Und das tut so weh, weil man auch nicht mehr, oder vielleicht gibt's Gescheitere wie mich, die das schaffen, aber ich weiß schon nicht mehr, wie ich in Diskussionen das irgendwie klar machen kann, dass das nicht ein und dasselbe ist. Und dann auch in dieser Verkürzung. Ich war jetzt zum Beispiel vor ein paar Tagen war ich da zu diesem ZIP-Talk eingeladen. Ja, also ich sollte zu sowas einfach nicht hingehen. Zuerst ist man irgendwie, denkt man sich, ah, schau, der ORF lädt mich ein, ne? Ist doch toll. Na, da gehe ich doch. Und dann hast du dort 30 Minuten Zeit, einen Moderator, der mindestens 20 von den 30 Minuten selber redet, bleiben 10 Minuten für 4 sogenannte Diskutanten. Was willst du da? Du fängst einen Gedanken an zu sagen und der Moderator wechselt sofort die Richtung oder der, du gehst dort so frustriert weg und dann rufen dich Freunde und sagen, wieso hast du das nicht gesagt und wieso hast du nicht so gesagt und wieso hast du, aber du sagst doch sonst auch immer, wieso hast du nichts gesagt? Sag ich, was soll ich sagen? Wenn ich nicht am Wort bin, was soll ich machen? Was? Und außerdem, es gibt so, ich meine, sind dann auch Profis für solche Diskussionen, ja, weil du musst lernen oder du gehst nicht hin. Du musst lernen, irgendwas in die Runde zu werfen. Es ist scheißegal was. Ja, du sagst, ja, 80% von denen sagen, dass 30% von denen so sind. So. Das kann stimmen, das kann nicht stimmen, aber du hast es gesagt, ja? Und die anderen müssen jetzt irgendwie, und dann steht irgendwas da, ob es eine Lüge ist, ob es die war. Aber wenn du anfängst, ja, wissen Sie, ich versuche Ihnen das zu erklären, da gibt es die eine Seite, dann gibt es die andere Seite, dann aus. Du kommst nicht einmal über die Einleitung drüber. Also, ja.
Da kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, dass diese Erfahrung so einige machen. Also ich halte das Medium Talkshow für reine Unterhaltung, für das Publikum. Man freut sich quasi oder man will, dass sich die Leute verbal die Schädel einschlagen.
Genau.
Aber Diskussion ist es nicht und Informationsgewinn hat man auch nur sehr, sehr wenig, wenn überhaupt. Und bei mir, ich kenne das genauso, was dann auch Freunde sagen, das hast du nicht gesagt oder das ist dann unwidersprochen stehen geblieben. Also persönliche Erfahrung, ich war zum Beispiel damals bei dem Puls 4 Gespräch, als der Herr Waldhäusl das gesagt hat, als eine Schülerin ihn gefragt hat, ob wenn die Politik der FPÖ umgesetzt worden wäre, dann wäre so gut wie die ganze Klasse gar nicht da.
Ja.
Und er hat dann reagiert da und hat gesagt, dann wäre Wien noch Wien.
Ja.
Und ich bin auch da gesessen und war fassungslos und mir gedacht, gut, aber da sitzt der Peter Rosandic von SOS Balkanroute und da ist eine Moderatorin, die werden dem jetzt die Wadeln 4 richten. Und es ist dann aber nicht in der Form passiert. Und dann sieht man quasi, dann habe ich versucht, dieselbe Talkshow zu sehen mit den Augen eines normalen Zusehers. Und mir gedacht, wenn ich mich jetzt da sehen würde als Nicht-Ralf, würde ich mir denken, warum reagiert der nicht? Warum sitzt der da? Ja. Und ich in dem Moment habe mir gedacht, hat er das gerade wirklich gesagt? Erstens. Und zweitens, na gut, neben mir sitzt ein bekannter Aktivist, der bei dem Thema wirklich sowas von sattelfest ist und sich auch sehr viel traut. Und eine Moderatorin, die werden das schon erledigen quasi. Und habe mich, glaube ich, buchstäblich sogar wirklich zurückgelehnt und gedacht, okay, ich lasse das jetzt die machen. Und dann hat der Peter Rosanditsch das auch versucht. Aber gleichzeitig in dem Moment, wenn man es dann als Außenstehender sieht, denkt man sich, die bleiben so ruhig. Aber das ist auch das nächste Problem, ist, dass man selbst das auch weiß, dass das passiert. Man kennt diese Talking Points schon und ist deswegen gelassen, obwohl man es nicht sein sollte, weil wir so viel, das nicht normal ist, schon normalisiert haben.
Es hängt dann auch von der Moderation ab, finde ich. Also ich will das jetzt nicht dorthin schieben. Aber ich erinnere mich, ich war mal bei diesen, das war Pro und Contra, glaube ich, von der Milborn, eine Sendung. Und die war, da war ich eingeladen und da war an diesen 2 oder 3 Tage vorher, war diese berühmte Geschichte, das war noch am Anfang vom Gazakrieg, wo diese Rakete in das Spital eingeschlagen ist und die Hamas gesagt hat, ja, die Israelis haben einen Raketenangriff auf. Ich weiß jetzt nicht mehr den Namen von dem Spital. Und die Israelis haben gesagt, nein, das waren wir nicht. Und so. Am Ende hat sich herausgestellt, dass das irgendwer ein Rohrkrepierer war von einer Rakete, die Hamas schießen wollte nach Israel und so. Egal. Zu dieser Diskussion war eingeladen der, weiß nicht, ist er noch, lebt er noch immer in Wien oder so? Es gibt ja seit Kreisgetagen gibt es ja so einen ständigen Vertreter der PLO und ich glaube, der hat sein Büro in Österreich. Okay. Und den habe ich schon vorher bei irgendwelchen Talkshows gesehen und ich habe gewusst, der redet einfach seinen Stiefel herunter, egal was da passiert oder nicht passiert. Und der war auch eingeladen. Und vor der Sendung ist man da so ein paar Minuten zusammengesessen und der ist schon gekommen hinein und dann weiß nicht, warum er mich sofort identifiziert hat als Feind, auf ihn gesagt, ich sage Ihnen eines, Sie brauchen das gar nicht verteidigen heute und die Israelis haben das gemacht. Und so, gut, ich habe ihm gesagt, hören Sie zu, ich höre genauso Nachrichten wie Sie. Der einzige Unterschied ist, dass ich nicht Propagandareden halten muss und Sie schon. Das ist noch nicht klar. Wir kommen in die Sendung hinein. Und wir haben sozusagen den Hintern noch nicht am Sessel, fangt er schon an, ja, ich möchte Ihnen gleich sagen, und die Rakete und die Israelis und sie. Und die Milborn hat gesagt, Herr Botschafter, ich möchte Sie eines bitten, das ist eine nicht bestätigte Meldung und ich möchte eine nicht bestätigte Meldung nicht in meiner Sendung haben. Und der hat noch einmal angefangen damit. Und sie hat ihm das noch einmal gesagt, Herr Botschafter, ich muss Sie bitten, damit aufzuhören, weil sonst muss ich Sie bitten, die Diskussion zu verlassen. Weil so geht das nicht. Ich lasse das nicht zu in meiner Sendung. Und das habe ich damals schon irgendwie, das ist mir aufgefallen, dass das weiß nicht, welcher Moderator das sonst machen würde. Wir lassen alles immer zu und dann...
Man müsste ja auch so hyper vorbereitet sein, dass man bei allem weiß, ob das bestätigt ist, ob die Statistiken, die man bringt, stimmen.
Eben. Und dann bist du gehst dorthin und denkst dir, das ist naiv. Du denkst dir, okay, ich werde jetzt diskutieren mit Leuten und ich werde sagen, was ich weiß. Ich weiß zwar nicht alles, aber ich werde erzählen, was ich weiß. So. Keine Chance. Keine Chance, weil die kommen präpariert mit ein, die wissen ganz gern, würde ich jemals noch zu einer Sendung gehen, würde ich mir ein einziges Faktum heraussuchen, eines, nur eines, und das würde ich dort wie eine tibetanische Gebetsmühle ständig sagen. Egal, was ich gefragt werde, egal, wo die Diskussion gerade steht, ich würde jedes Mal, wenn ich an Bord bin, würde ich das Faktum sagen. So, aus. Und dann würde ich wieder heimgehen. Also, na gut.
Vielleicht muss der Herr Bergmann mehr der PR Bergmann sein, wenn er in sowas geht, als der politisch denkende Herr Bergmann. Ja. Weil im Prinzip, soweit ich es, ich meine, ja, ich kenne mich mit Werbung nicht aus, aber ich glaube, es geht doch darum, die Botschaft wieder und wieder
natürlich
zu verbreiten.
Natürlich. Und es geht auch darum, völlig richtig, es geht auch, in der Werbung geht es darum, oder im Marketing und der Werbung geht es darum, dass du Botschaften verdichtest und sie natürlich auch wiederholst. Aber es ist immer eine Funktion der Verdichtung und der Komprimierung einer Information, weil du ganz genau weißt, du brauchst jetzt, kannst nicht anfangen zu erklären, irgendwas hört eh keiner zu, ja, über einen längeren Zeitraum. Und das musst du, das stimmt. Das musst du dich nur in der politischen Diskussion ist es so, und das gibt's im Marketing eben nicht, dass du plötzlich konfrontiert wirst mit Informationen, die falsch sind, die ganz bewusst falsch sind, ja, und ganz bewusst gehen. Also das heißt, du bist plötzlich konfrontiert mit etwas. Na Moment, hallo, das stimmt ja gar nicht. Du kannst es nicht im Raum stehen lassen. Du musst dein Argument liegen lassen, weil du musst zuerst einmal denkst, nein, das muss ich jetzt erklären, dass das jetzt genau das Gegenteil ist, richtig? Und hast auch schon wieder verloren. Also, nicht leicht.
Obwohl man in der Werbung und im Marketing ja auch manchmal Dinge verbreitet, die nicht ganz stimmen. Also zum Beispiel, ich leide ein bisschen an Haarausfall und dieses Shampoo mit dem Koffein drin, ich habe es nicht gekauft, habe ich gegoogelt, funktioniert zum Beispiel nicht. Ich weiß schon, das ist nicht Ihre Kampagne, aber jetzt ganz allgemein. Ja, man sagt ja gerade Menschen aus Werbung nach, dass sie nicht immer es mit der Wahrheit so genau nehmen.
Nein, es ist immer eine, gelinde gesagt, eine geschönte Wahrheit. Aber es ist auch, es hängt dann aber auch, das muss ich insofern auch den Werbern muss ich sie verteidigen, weil nicht jede Agentur. Also ich kann mich in den 40 Jahren, die ich das gemacht habe, an etliche Fälle erinnern, wo jemand gekommen ist und gesagt hat, das und das will er beworben haben und das will er sagen. Und wir haben uns das angeschaut und wir haben gesehen, stimmt überhaupt nicht. Und dann haben wir es auch nicht gemacht. Gut, jetzt kann man sagen, ihr wart erfolgreich und ihr habt euch das leisten können, zu sagen, was ihr macht und was ihr nicht macht. Aber Faktum ist, ja, vielleicht haben wir irgendwelche Dinge zu schön dargestellt, das weiß ich, aber wirklich bewusst falsche Sachen kann ich ausschließen, dass, also ich zumindest, das gemacht zu haben. Aber es stimmt, ja, wird schon so sein. Nein, es ist so, nicht es wird schon so sein, es ist so.
Wenn wir schon bei dem Thema sind, ganz kurz nur Exkurs, haben Sie ein Lieblingsprojekt oder eine Lieblingswerbung vielleicht?
Ich habe so viele Jahre in der Werbung gearbeitet. Nein. Es waren unglaublich interessante Sachen dabei. Es ist sicherlich so, dass wenn man ein politisch interessierter Mensch ist, dass Politwerbung sicher das Interessanteste ist. Einerseits. Auch deshalb, weil es dann einen Stichtag gibt, dann gibt es die Wahlen, dann gibt es das Wahlergebnis und dann siehst du, du hast gut oder schlecht performt. Gleichzeitig, weil wir das vorhin geredet haben, gleichzeitig bewirbst du ein Produkt, das aus Versprechungen besteht und du bewirbst die Versprechungen dieses Produktes und weißt selber nicht genau, ob irgendeines dieser Versprechen tatsächlich so gemeint war oder nur einfach Wahlkampftaktik war. Aber du kannst ja nicht sagen, na, das machen wir jetzt nicht, nein. Also dort ist höchstwahrscheinlich die Gefahr, dass du Falsches oder nicht so Nützliches bewirbst, am größten. Gleichzeitig ist es irgendwie das Spannendste.
Der euphemistisch denkende Mensch in mir würde es umformulieren und sagen, man verkauft vielleicht auch Hoffnung. Bei der Politik und bei Wahlen geht es um viel Hoffnung. Zu sagen, wenn der an die Macht kommt, wenn die Partei an die Macht kommt, wenn
natürlich,
die Frau an die Macht kommt,
natürlich,
dann
natürlich
ändert sich was.
Natürlich. Aber das Haarwuchsmittel ist auch Hoffnung.
Außer man googelt und weiß von Anfang an,
das wird
dass
nicht.
Es eine Illusion ist. Ja. Vielleicht als allerletztes noch, weil unser Anlass, warum wir uns überhaupt getroffen haben, ist ja, dass sie eben gerade erst vor kurzem in Israel waren. Vielleicht, ich weiß, das ist jetzt eine klassische Journalistenfrage, aber ich stelle sie trotzdem. Und ein Grund übrigens auch anschließend, was wir vorhin gesagt haben, warum wir uns hier treffen oder warum ich überhaupt mein Projekt Podcast mache, ist, dass man hier die Zeit hat, die man im Fernsehen nicht hat. Weil ich selber auch oft merke, ich habe dann vielleicht 4-5 Minuten Zeit, wenn ich wo eingeladen bin. Und eigentlich bräuchte ich eine Stunde, wenn nicht sogar länger, um das alles anzusprechen, das angesprochen werden müsste und von Talkshows mal ganz zu schweigen. Und daher die Journalistenfrage jetzt, wie ist denn die Stimmung in Israel jetzt oder wie war die Stimmung jetzt bei Ihrem letzten Besuch?
Also zuerst muss man sagen, die letzten 2 Jahre, die muss man zuerst einmal nehmen, ja, weil die letzten 2 Jahre war die Stimmung furchtbar, wirklich, wirklich furchtbar. Und jetzt war die Stimmung hoch erfreut und große Hoffnung und gleichzeitig bei jedem mehr oder weniger, beim einen mehr, beim anderen weniger, diese Zweifel, dass das was längerfristig wird. Aber man hat irgendwie dann das Gefühl gehabt, es ist mir jetzt wurscht, ob das jetzt längerfristig was wird oder ob das dann wieder ins Sand verläuft. Aber jetzt will ich mich mal freuen. Jetzt ist der Moment, ich werde mir diese Freude, dass die da nach Hause kommen, werde ich mir nicht verderben lassen davon, dass ich mir denke, na gut, das hat vielleicht geklappt. Ich habe eh nicht geglaubt, dass das jemals klappen wird. Kein Mensch hat geglaubt, dass er diese 20 noch lebend wieder sieht. Niemand. Niemand. Und das war vorherrschend. Also das, jetzt freue ich mich einmal. Aber wenn du dann weiter gefragt hast, na gut, aber glaubst du, hält das? Nein, ich glaube nicht, dass das hält. Und das ist Quod erat demonstrandum, genau das ist ja jetzt passiert. Jetzt ist, ich meine, es ist die sagen, einen Teufel werden wir uns entwaffnen lassen. Und im Übrigen schwören wir nicht davon ab, Israel zu zerstören. Und die anderen drohen, wenn wir nicht die Leichen jetzt gleich bekommen, dann fangen wir wieder an zum Schießen. Und dann haben wir einen amerikanischen Präsidenten, der so sprunghaft ist, dass er sich denkt, na gut, den Erfolg habe ich, die Eintragung in die Geschichtsbücher habe ich auch, den Friedensnobelpreis habe ich jetzt knapp verfehlt, aber jetzt interessieren mich schon wieder ganz andere Sachen. Und das ist auch meine Meinung. Ich hoffe, ich irre mich, aber ich glaube, man soll das feiern, dass man die jetzt hat und man soll sich freuen, aber ich sehe nicht, wie das zu irgendwas führt. Gut, jetzt kann man sagen, es ist schon ein bisschen anders wie früher, weil man hat alle arabischen Staaten oder alle wichtigen arabischen Staaten hat man am Tisch sitzen, aber die sitzen ja auch nur dort, weil der Trump halt Deals macht. Der redet immer von Deals, dann jeder lacht über seine Deals, 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 aber in Wirklichkeit sind es Deals. Er sieht ja das nicht als, du kriegst das, ich krieg das, du kriegst das, ich nehme mir das, wenn du, und jeder sitzt dort am Tisch und hat schon irgendwie die Dollarzeichen in den Pupillen, was er jetzt profitieren wird, weil er dort am Tisch sitzt. Und die werden vielleicht auch tatsächlich das alles bekommen, was sie sich vorstellen. Aber Frieden sehe ich nicht.
Da fällt mir ein, dass ich eine Geschichte gehört habe vor 2 Wochen von einem relativ hochrangigen Politiker, dessen Namen ich hier nicht nennen kann, der mit Trump mittelbar zu tun hatte. Und da gab es einen Dolmetscher und der hat eben übersetzt, dass der Trump gesagt hat, what can you do for us? And what have you been, oder what did you do for us? Und der hat das dann übersetzt und der dachte, for the US. Mhm. Und hat dann eben aufgezählt, ja, wir haben so und so viel fürs Militär ausgegeben und wir tun das und das bei wirtschaftlicher Zusammenarbeit und wir exportieren zu euch und wir importieren von euch das und das. Und der Trump hat dann gesagt, no, for us, für mich und meine Familie. Also dass der, wenn es um Deals geht, gar nicht mehr an den Staat, die USA denkt, sondern an den Herrn Kushner und an sich, die ihm näher am nächsten Stehenden.
Sich, Kushner, der Witkoff ist auch ein Immobilienbursche. Aber da würde ich, ist vielleicht nicht sehr demokratiepolitisch gedacht, wenn es wirklich Frieden gäbe, denke ich mir, weißt du was, dann soll er sich nehmen dafür, was er will. Noch ein paar Trump Towers bauen, noch ein paar Dings und noch ein paar das oder da. Aber ich fürchte, am Ende wird er seine Deals gemacht haben und es wird aber kein Frieden sein. Und dann schaut das schon wieder anders aus. Aber ja.
Weil wir das Wort angesprochen haben und ich gern mit dem enden würde, es ist aber trotzdem ein riesiges Thema, aber vielleicht kann man es sogar kürzer abhandeln, als man glaubt. Frieden, echter Frieden, nicht nur im Sinne von Abwesenheit eines Krieges. Weil Sie vorhin auch gesagt haben, vielleicht gibt es dann irgendwann einmal sogar zwei Israels und parallel dazu zwei Palästinas. Und gleichzeitig gab es aber diese Riesenaufregung rund um den Omri Böhm, der dieses föderale Modell vorgeschlagen hat, weil das wirklich ans Herz der jüdischen Identität geht. Aber der Verfassungsrechtler in mir, der das versucht, als Außenstehender zu beurteilen, hat sich gedacht, ja, aber das gab es in der Geschichte ja auch immer wieder. Föderationen mit unterschiedlichem Ausmaß an Autonomie, damit man nebeneinander lebt, aber nicht notwendigerweise zusammenlebt, sondern eben in guter Nachbarschaft, aber nicht zu eng, so wie viele ja auch nach einer Trennung sich besser verstehen als während der Beziehung vielleicht. Und da dachte ich mir auch, vielleicht ist das sogar auch ein Modell, zu sagen, man lebt nicht zusammen in einem Staat, sondern nebeneinander und dort, wo es notwendig ist, gibt es Kooperation und dort, wo es nicht notwendig ist, macht jeder seine Sache. Ist das nicht zumindest als Utopie, nicht als Dystopie möglich?
Also zwei Antworten. Die eine Antwort, wo ich hängen geblieben bin, wo Sie gesagt haben, echter Frieden, also nicht Abwesenheit von Krieg. Ich glaube, dass das, vielleicht bin ich ein Pessimist, aber ich glaube, dass das Maximale, was man erzielen kann, ist Abwesenheit von Krieg. Das glaube ich halt einfach. Nicht sehr visionär, aber ich glaube, es ist ziemlich pragmatisch. Das Zweite, die Einstaatenlösung sozusagen, da kann ich nur noch einmal verweisen darauf, auf das, was ich vorher gesagt habe mit der Demografie. Wenn man jetzt eine Einstaatenlösung jetzt hätte, ist die auf Basis des demografischen Ist-Zustands. Ja? In 30 Jahren ist das ein Staat, der völlig anders ausschaut, wie er jetzt ausgeschaut hat. Und dann verschieben sich wieder die Macht oder die Einflussmöglichkeiten wieder in eine Richtung, von der man jetzt gar nicht weiß, dass es die gibt. Also ich weiß nicht. Also sehe ich auch nicht. Das ist ja das Blöde. Man sieht nix. Man sieht, wenn man mich so theoretisch fragt, sagt jeder, ja, Zwei-Staaten-Lösung, eh klar. Ja, aber was für zwei Staaten? Was? Wie? Und vor allem, man muss doch eines immer dazu sagen, zwei Staaten, die nicht kriegsführend nebeneinander sind. Und wie soll man daran glauben können, wenn sogar jetzt die schreien, ich habe ein Interview gehört von zwei oder drei von diesen zum Teil Mördern und Massenmördern, die man jetzt wieder zurückgeschickt hat nach von insgesamt 2000 Gefangenen, die man, wovon, glaube ich, mindestens 200 oder 300 tatsächlich Verurteilte sind, ja. Das erste Interview, das sie gemacht haben, jetzt, wir führen unseren Kampf weiter und wir werden Israel zerstören und wir werden das und tot den Juden und so. Also wie sollte, ich bin irgendwann gefragt worden, ja, nach Frieden habe ich gesagt, na gut, also vielleicht in der übernächsten Generation. Aber das habe ich auch nur gesagt, damit ich irgendwas sage. Damit ich nicht dastehe und sage, nein, nie. Aber in der Generation sicher nicht, in der nächsten sicher nicht. Da braucht man sich nur die Schulbücher anschauen, die palästinensischen, wo es wunderbar ist, die Juden abzuschlachten. Also, es ist alles Theorie, es ist alles... An diesem winzigen Land dort zerbricht alle Theorie.
Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir einander auch in diesem Rahmen mal offline kennengelernt haben. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Danke nochmal.
Danke.
Ja, und damit sind wir einmal mehr am Ende einer recht politisch Folge angekommen. Ich danke euch, dass ihr dabei wart, dass ihr allgemein dabei seid, immer wieder hier reinhört, mir Feedback gebt und auch diesen Podcast finanziell unterstützt. Mir geht es nicht darum, mit diesem Podcast reich zu werden. Mir geht es auch nicht darum, dass ich da jetzt hunderttausende Hörer und Hörerinnen habe, sondern mir geht es darum, eine kleine, aber feine Zielgruppe zu erreichen, die Diskussion zu verbessern, wenn man es so will, und interessanten und vernünftigen Stimmen den zeitlichen Raum zu geben, den sie in den übrigen traditionellen Formaten, wie wir auch heute besprochen haben, eben nicht bekommen. Ja, und damit möchte ich am Ende nur noch einmal quasi dazu aufrufen, diesen Podcast zu unterstützen, sei es mit einer kleinen Spende für ein Kaffee oder ein Bier oder vielleicht sogar einer größeren Spende, Serverkosten, Mikrofonkosten und auch ganz allgemein als Zeichen der Anerkennung. Ich mache das hier sehr gerne, aber man macht es noch ein kleines bisschen gerner. Keine Ahnung, ob es dieses Wort gibt. Es sollte es das zumindest geben, als Steigerungsform von gerne, wenn man eben weiß, dass das Leuten auch wirklich etwas wert ist. Und man weiß, dass sie sich das auch anhören und denken, ja, gut, dass es das gibt, soll es weiterhin geben. Ich leiste meinen kleinen Beitrag dazu. Der Link zum Spenden ist in den Shownotes. Und damit bin ich einmal mehr bei meinen üblichen Schlussworten. Je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr hier reingehört habt, wünsche ich euch einen schönen startenden Tag, einen schönen Rest vom Tag, einen netten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht.